Wir hören heute eine etwas abstrus klingende Geschichte, aber ich will mich auch der stellen. Freut euch drauf, vielleicht könnt ihr auch was Neues lernen. Ich habe was Neues beigelernt. 1. Mose 15, 7 bis 21. Weiter sagte der Herr zu Abraham: Ich bin es, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat und dir dieses Land, um dir dieses Land zu geben. Ich, der Herr. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, kann ich denn sicher sein, dass ich es je besitzen werde? Gib mir doch eine Bestätigung dafür. Der Herr sagte, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes der Länge nach in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Raubvögel fielen über die Stücke her, aber Abraham verscheuchte sie. Als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. Der Herr sagte zu ihm, du sollst jetzt erfahren, wie es deinen Nachkommen ergehen wird. Sie werden als Fremde in einem Land leben, das ihnen nicht gehört. Man wird sie unterdrücken und zu Sklavendiensten zwingen. Das dauert 400 Jahre. Dann werde ich über das Volk, dem sie dienen müssen, ein Strafgericht halten und sie werden dort mit reichem Besitz wegziehen. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und dann in Frieden sterben und begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter, die jetzt dieses Land bewohnen, hat ihr volles Maß noch nicht erreicht. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, sah Abraham auf einmal einen rauchenden Schmelzofen und eine brennende Fackel, die fuhren zwischen den zerteilten Teilen hindurch. Auf diese Weise schloss der Herr damals mit Abraham einen Bund und gab ihm die Zusage, deine Nachkommen gebe ich dieses Land von der Grenze Ägyptens bis an den Euphrat. Das ganze Gebiet, in dem jetzt noch andere Völker wohnen, die Keniter, die Kenasiter und Kadoniter, die Hittiter, Perisiter und Raphaiter, die Amoriter, Kanaaniter, Girgishiter und Jebusiter. Wir nennen Abraham den Vater des Glaubens. Es gibt Geschichten mit ergreifenden Zeugnissen seines Glaubens. Aber er war nicht immer ein Held des Glaubens. Es gibt Geschichten, in denen Abraham versagt. Keine Spur von Glauben an Gott. Und auch solche haben wir hier im Gottesdienst schon betrachtet. Alles hatte ja angefangen mit einem großen Versprechen. Gott hatte ihm zugesagt, dass seine Nachkommenschaft ein großes Volk wird. Er hatte ihm Land versprochen. Mehr noch, er hatte gesagt, du Abraham sollst gesegnet sein. Also du selbst sollst gesegnet sein und durch dich sollen gesegnet werden alle Völker. Abraham glaubte Gott und manchmal auch nicht. Aber Gott bestätigt seine Zusage. Einmal führt der Herr Abraham aus seinem Zelt und sagte, sieh hinauf zu den Sternen in den Himmel, kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Und dann lesen wir, Abraham glaubte der Zusage des Herrn und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. Also Abraham glaubte, Gott freute sich, alles paletti. Nun geht die Geschichte aber mit Abraham weiter. Wir lesen jetzt hier in unserem heutigen Text, in Vers 7, weiter sagte der Herr zu Abraham, also so ein Neuansatz. Ich bin es, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, um dir dieses Land zu geben, ich der Herr. Herr, mein Gott, erwidert Abraham, kann ich denn sicher sein, dass ich es je besitzen werde? Gib mir doch eine Bestätigung dafür. Also gerade noch wurde die Treue und der Glaube Abrahams gelobt und jetzt solche Worte. Er bittet Gott um eine Bestätigung, ein Wunder oder ein Zeichen. Das heißt ja, er zweifelt. Wenn ich ein Zeichen brauche, glaube ich Gott nicht mehr ohne Einschränkung. Schon unter Menschen ist es ja so. Wenn ich meiner Frau glaube, was sie sagt, dann ist unsere Beziehung in Ordnung. Wenn ich nach Hinweisen, Zeichen und Beweisen suche, ob es wirklich so ist, wie sie sagt, ihr werdet schnell einsehen, das ist nicht mehr dasselbe. Das ist die eine Seite. Es gibt aber auch noch eine andere Seite mit diesen Zeichen. Es gibt wohl keinen Menschen auf der Erde, der diese hohe Form des Vertrauens, nur weil du es sagst, immer durchhält. Es gibt keinen Menschen, der ganz ohne Hinweise und Zeichen auskommt, die Gott gibt. Auch Abraham fragt nach einer Bestätigung, nach einem Zeichen. Und für mich ist es tröstlich, dass der Vater des Glaubens, also selbst der, nach einer Bestätigung fragt. Selbst er braucht das manchmal. Und so ging es hier dann später auch Petrus und Thomas und anderen Gestalten der Bibel und auch großen Persönlichkeiten in der Kirchengeschichte. Auch sie brauchten manchmal eine Bestätigung oder ein Zeichen. Muss man nun sagen, im Grunde hat Abraham den Glauben dadurch verraten, dass er ein Zeichen suchte? Ich denke, das kommt darauf an. Jesus hat einmal seinen Zuhörern gesagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Johannes 4, 48 nachzulesen. Jesus stellt also diesen Glauben in Kontrast zu dem Glauben von einem anderen. Da heißt es, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und ging hin. Also Glauben auf das Wort oder auch, wenn ihr nicht Zeichen seht, glaubt ihr nicht. Dazwischen bewegt sich das. Und im Johannesevangelium ergibt sich ein sehr differenziertes Bild. Es wird deutlich, oft entsteht der Glaube an Gott durch ein Zeichen oder ein Wunder. Das ist dann ein Anfang. Aber dann soll sich der Glaube entwickeln dahin, dass er ganz auf das Wort Gottes vertraut. Der Glaube soll nicht abhängig sein von Zeichen und Wundern. Und Jesus lehnt es ab, wenn Menschen Zeichen und Wunder von ihm fordern. Da war er nie sehr entgegenkommend. In Johannes 20 wird berichtet, wie der auferstandene Jesus seinen Jüngern begegnet. Alle sind begeistert, außer einem, Thomas. Der kann nicht glauben, dass da wirklich einer auferstanden ist und dass der vor ihnen steht, der auferstandene Jesus ist. Thomas sagt, ich kann und ich will nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, es sei denn, du zeigst mir deine Hände, deine Seite, deine Füße, die Wundmale von der Kreuzigung. Thomas fordert also auch ein Zeichen. Und was macht Jesus? Er kommt in diesem Fall entgegen. Er kritisiert ihn nicht. Er sagt nicht, das darfst du nicht verlangen, sondern er sagt, ich will dieses Zeichen gewähren. Wir merken dann allerdings auch, dass in diesem Moment sich in Thomas etwas ändert. Auf einmal braucht das nämlich gar nicht mehr. Ja? Er stellt sich nur hin und sagt, mein Herr und mein Gott, er hat Jesus schon erkannt. Dann sagt Jesus, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die erste Teilaussage richtet sich an ihn, ja, er sieht Jesus. Die zweite, die meint dann uns, weil wir Jesus so nicht mehr sehen. Wir können Jesus, den Auferstandenen, nicht mehr sehen wie die ersten Jünger, aber wir sollen glauben, weil wir dem Wort Gottes vertrauen, dem Wort der Bibel, dem Wort, auch dass er in unser Herzen spricht. Sehen wir uns nochmal das Leben Jesu an. Er hat ja viele Wunder, wir nennen sie auch Zeichen, getan. Und durch seine Wunder sind viele Menschen auf ihn aufmerksam geworden. Aber sie fingen jetzt nicht an, nach immer mehr Wundern und größeren Wundern zu fragen, sondern sie fingen an, ihm zu vertrauen. Das war der Weg. Schon damals glaubten ja nicht alle Menschen an Jesus. In Johannes 12, Vers 37 lesen wir, obwohl Jesus sich durch so große Wunderzeichen von ihnen ausgewiesen hatte, schenkten sie ihm keinen Glauben. Also trotz der Zeichen, die Jesus sandte, offenbar war das nicht zwingend. Wie geht's uns heute? Auch heute kommen ja Menschen zum Glauben, weil Christus was gewirkt hat. Zum Beispiel, weil sie eine außergewöhnliche Heilung erlebt haben. Wir leben das unter uns, wir haben häufiger Zeugnisse auch von unseren farsisprechenden Mitgliedern gehört, die so etwas erlebt haben. Manche kommen dadurch zum Glauben, wieder andere erklären das und deuten das ganz anders. Sie erleben es nicht als Zeichen der Liebe Gottes, sondern wie auch immer sie es dann erklären. Und es ist tatsächlich so. Nicht alle Zeichen und Wunder, die wir so erleben, sind auch schon ein Hinweis auf Gott. Nicht alle geschehen ja in seinem Auftrag. Nicht alle geschehen durch ihn. In Markus 13, Vers 22 lesen wir, wie Jesus sogar vor einer Verführung durch Wundertäter warnt. Und das ist ja nun schon sehr ernst zu nehmen. Es heißt da, denn es werden so manche in dem Anspruch auftreten, der versprochene Retter oder ein Prophet zu sein. Sie werden sich durch Wundertaten ausweisen und würden damit sogar die von Gott Erwählten irreführen, wenn das möglich wäre. Schön gesagt. Das heißt, da treten Leute auf, sie tun Wunder, andere laufen ihnen hinterher. Sie tun diese Wunder aber nicht im Auftrag Gottes. Und es geschehen merkwürdige Geschichten. Zeichen und Wunder sind nicht eindeutig. Sie können aus göttlicher Quelle kommen, sie können aus anderen, auch aus widergöttlichen Quellen kommen. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass der Gegenspieler Gottes, der Teufel, versucht, Gott nachzuahmen, um Menschen in die Irre zu führen. Jemand sagte mal, er ist Gottes Affe. Also er äfft ihn nach. Wir müssen also lernen zu unterscheiden, wer dahinter steht. Aber kommen wir mal zurück. Ich habe mich ja weit entfernt von unserem eigentlichen Text. 1. Mose 15, was da vor dem inneren Auge des Abraham abläuft, ist ja ein Zeichen Gottes. Es ist eine Bestätigung, um die er gebeten hatte. Zwei Tiere werden also geschlachtet, der Länge nach geteilt, auf den Boden gelegt. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Vielleicht wollt ihr das auch nicht so gerne euch vorstellen. Für uns ist das auch schwer zu verstehen. Was soll das? Für Abraham und für die Menschen seiner Zeit war das glasklar. Diese Zeichensprache verstanden sie gut. Damals war es üblich, wichtige Verträge auf diese Weise zu schließen. Man zerteilte ein Tier und dann gingen beide Vertragspartner zwischen den Hälften dieses Tieres hindurch. Und das war wie ein Schwur. Das bedeutete, wenn ich gegen die Abmachung verstoße, möge es mir ergehen, wie dem armen Viehzeug hier rechts und links von mir. Ja, das ist so eine Art Schwurbestätigung. Ja, wir machen das heute einfacher, ja, nicht so blutig. Wir unterschreiben einen Vertrag. Ja, vor einiger Zeit, manchmal macht man es heute noch, wird ein Siegel drunter gedonnert. Das gilt dann. Damals machte man das so mit den Tieren, sehr anschaulich. In Abrahams Kultur war also klar, wenn ein Bündnis auf diese Weise geschlossen wird, dann gilt es unbedingt. Wir würden sagen, es ist besiegelt. Ein eindeutiges Zeichen, Gott bekräftigt seinen Bund. Und wenn wir heute das Wort Bund aussprechen, meinen wir normalerweise einen, zum Beispiel Völkerbund oder so, das ist ein Vertrag auf Gegenseitigkeit. Im Alten Testament ist es auch eine Bündnisverpflichtung, hier aber die eines Stärkeren, die er gegenüber einem Schwächeren eingeht. Ja? Ein Stärkerer, natürlich hier Gott, bietet dem Schwächeren, hier Abraham, einen Bund an. Er bietet ihm etwas an. Der Mächtige tut etwas für den Schwachen, der Große etwas für den Kleinen, er beschenkt ihn und Gott legt sich damit fest. Er sagt also, ich handle jetzt nicht irgendwie, sondern ich verpflichte mich, die Zusage, die ich dir hier gebe, einzuhalten. So ist ein Bund zu verstehen, hier im alttestamentlichen Sinne. Die Art und Weise erscheint uns heute fast unheimlich. Abraham sieht vor seinem inneren Auge eine Fackel oder eine Art Feuerofen, die fliegt zwischen den Tierhälften hindurch. Und ihr wisst ja jetzt, was das bedeutet, nicht? Wenn diese Fackel für Gott steht und er geht durch diese Tierhälften hindurch, dann heißt es so viel wie, ich bestätige, was ich dir gesagt habe, Abraham. Ist nur eben sehr anschaulich und für die Tiere nicht so gut. Abraham merkt, so wichtig ist es Gott, dass ich an ihn glaube. So sehr legt er sich fest. So ernst meint er es mit seinem Wort. Und er gibt mir ein Zeichen, damit ich nicht mehr zweifle. Er hält sein Wort. Stellt euch das vor, der allmächtige Gott sorgt dafür, dass ein Nomade, der nicht lesen und schreiben kann, ihn versteht. Er spricht auch seine Zeichensprache. So liebevoll geht Gott auf Abraham ein. Und nicht nur auf Abraham. Mit Mose macht er dasselbe. Dieselbe Erfahrung macht Gott auch mit Elia. Das werden wir im Herbst des Jahres noch genauer betrachten. Ich sage euch jetzt schon mal, es kommt ein ganz famoser Historiker und Professor für Exegese und für die historische Wissenschaft hierher und hält Bibelarbeiten über Elia. Nur mal so kleine Schleichwerbung, Werbeblock zu Ende. Schauen wir mal, wie ist denn das bei Elia? Entschuldigung, wie ist denn das bei Jesus? Für Jesus war ja das Wort im Mittelpunkt. Wir nennen es das Evangelium. Evangelium heißt ja übersetzt gute Nachricht, also ein gutes Wort. Und es lautet in der Kurzform, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt an die gute Nachricht von der Liebe Gottes. Das ist es auf einen Satz gebracht. Aber gleichzeitig hat Jesus seine Worte ja auch mit Zeichen und Wundern illustriert und bestätigt. Wir können also sagen, Jesus ist gekommen, um zu predigen und um zu heilen. Er ist gekommen, um zu reden und um zu handeln. Johannes der Täufer war ein großer Prophet, der auf Jesus hingewiesen hat. Er wurde später, als Jesus öffentlich wirksam war, ins Gefängnis geworfen. Und da wurde selbst der große Prophet auf einmal unsicher. Ist Jesus wirklich der versprochene Retter, den Gott uns versprochen hat? Ist er wirklich der Messias? Und er kann nun nicht selber hingehen, er steckt im Gefängnis. Er schickt einen Boten hin und lässt Jesus fragen, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet, geh hin und sag dem Johannes, was ihr hört und seht. Sie haben die gute Nachricht gehört und sie haben die Zeichen und Wunder und meist waren es Heilungen gesehen, die Jesus getan hat. Wie ist das in der frühen Christenheit? In der Apostelgeschichte erzählt Lukas, wie die Apostel viele Wunder taten und es hatte wesentlich dazu beigetragen, dass viele Menschen auf die gute Nachricht von Gott aufmerksam wurden. Wenn Gott so ist, dann höre ich nochmal hin. Wichtig ist nur, dass die Menschen nicht an die Wundertäter glaubten, sondern dass sie hinterher Jesus Christus vertrauten. Das war den ersten Christen sehr wichtig. Sie wollten nicht auftreten als die Wundertäter, sondern die Menschen sollten Jesus Christus glauben. Nicht die Wunder sind wichtig, sondern der Glaube, der entsteht. Zeichen und Wunder haben aber den Glauben herausgefordert, manchmal geweckt. Was ist das für ein Gott, der so etwas tut? Und so wurden sie offen für die Predigt des Evangeliums. Und ich glaube, das gilt bis heute. Viele Menschen wollen nicht nur etwas hören, eine schöne Theorie so über Gott, sondern sie wollen was mit Gott erleben. Denn dann sind sie auch offen, ihm zu glauben. Wenn du ein Christ bist, wie bist du zum Glauben an Christus gekommen? Hast du eine Predigt gehört, die Sache mit dem Kopf verstanden und damit war die Sache für dich klar? Oder war es ein längerer Weg? Gab es Zeichen Gottes auf diesem Weg des Glaubens? Vielleicht hat Gott an einer Stelle deines Lebens kraftvoll eingegriffen, hat dir geholfen, hat dich vielleicht sogar wortwörtlich gerettet. Vielleicht sind dir auch andere Christen zu einem guten Zeichen geworden. Wenn du merkst, dass sie mit Gottes Hilfe ausgeglichener, fröhlicher, zuversichtlicher geworden sind. Und solche Christen soll es ja geben. Auf welchen Weg hat Gott dich erreicht? Viele Menschen, die anfangen, an Gott zu glauben, machen besonders in der ersten Zeit viele Erfahrungen mit Gott. Gott überschüttet sie oft in den ersten Wochen und Monaten mit Zeichen, mit Gefühlen, mit Erfahrungen. Irgendwann kommt natürlich der Alltag und Gott fordert uns heraus, ihm zu vertrauen, auch wenn er uns nicht dauernd Zeichen schickt. Ihm zu vertrauen, auch ohne, dass er Wunder tut. Er möchte, dass wir lernen, seinem Wort zu vertrauen. Und Menschen fällt das schwer. Sie sagen, das ist schrecklich. Diese Erlebnisse nehmen ab. Die Gefühle sind schwächer geworden. Die Hochstimmung hat nachgelassen. Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht gar nichts. Vielleicht möchte Gott dich einfach nur herausfordern, dass aus der anfänglichen Verliebtheit zu Gott eine echte, tiefgründige, treue und belastbare und dabei wunderschöne Liebe wird. Kannst du dir das vorstellen? Wir lernen, die Freundlichkeiten Gottes mit Dankbarkeit aufzunehmen. Ob das ein herzlicher Brief ist, dem jemand uns schreibt, zugestecktes kleines Geschenk, eine Gebetserhörung, vielleicht sogar eine Heilung, tiefe Gefühle der Freude. Aber dann gehen wir weiter und sagen, Herr, du bist wichtiger als deine Gaben. Du bist wichtiger als die Erlebnisse und Gefühle. Du bist das Zentrum, du in deinem Wort. Und mit diesem Wort will ich weitergehen. Dir will ich vertrauen, sogar wenn mal die Gefühle ausbleiben. Gott will uns ja Zeichen seiner Treue geben und das auch immer wieder neu. Die Frage ist, ob wir sie als ein Sprungbrett nutzen hinein in tieferes Wasser des Glaubens oder ob die Zeichen seiner Liebe ein Ersatz werden für Gott und sein Wort und ich ihm immer mehr dafür brauche, sonst kann ich nicht mehr glauben. Gott ist ein guter Gott und er behandelt jeden so, wie er es braucht. Die nächste Erfahrung seiner Liebe ist für dich schon unterwegs, da bin ich mir sicher. Und er fragt dich damit, glaubst du mir, dass ich ein guter Gott bin für dich? Gott weiß, was wir brauchen. Und er antwortet auf unser Gebet. Er versorgt uns mit allem, was wir zum Leben brauchen, wenn auch häufig anders, als wir es erwarten. Guck nicht nur in die eine Richtung, wenn du Gott um ein Zeichen bittest. Guck mal, vielleicht spielt sie es gerade hinter deinem Rücken ab. Übrigens, Gott schenkt nicht nur Abraham ein Zeichen seiner Treue und Verlässlichkeit, er schenkt es auch uns. Eines dieser Zeichen ist die Taufe. Die Taufe ist doch nicht etwas, was wir uns dann abbringen, um Gott einen Gefallen zu tun. Und dann kann Gott sagen, jetzt kann ich aber stolz sein auf den, der hat sich taufen gelassen. Nee, das ist auch so eine Art Bund, den Gott mit uns schließt. Der Stärkere macht dem Schwächeren ein Geschenk, eine Zusage. Ich halte zu dir, komme, was mag. Bist du einverstanden? Wer mehr dazu wissen will, kann mich gerne ansprechen. Taufkurs gehen wir der Sache genauer nach. Im nächsten kann man noch teilnehmen. Anderes Zeichen. Ein anderes Zeichen ist das Abendmahl, das wir gleich feiern werden. Immer wieder werden wir daran erinnert, was Gott uns schenkt. Er schenkt uns Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus durch seinen Geist. Gemeinschaft mit Gott, das feiern wir im Kelch. Er schenkt uns Gemeinschaft miteinander. Das feiern wir in dem einen Brot, das wir teilen. Zeichen des Glaubens, damit wir es nicht nur wissen, sondern auch schmecken und spüren und glauben können. Und ihr kennt sicher auch das tiefste und das wichtigste Zeichen der Liebe Gottes. Ihr könnt es alle sehen, das zutiefst bewegendste Zeichen der Liebe Gottes haben wir hier, nicht nur hier vorne, sondern auch in unserem Namen, das Kreuz. Das, der Beweis seiner Liebe. Was für einen Beweis wollen wir noch, als dass er sein Leben gibt für uns? Ein überraschender, ein wunderbarer, ein liebevoller, ein treuer Gott, der zu seinem Wort steht. Unbedingt. Amen.